Ein Christ in Vietnam, er wird verhaftet, weil er sich zu Jesus bekennt und den Missionaren als Übersetzer aus dem Englischen geholfen hatte. Die Wahrheit dieses Erlebnisses, was ich Ihnen erzähle, ist verbürgt durch Ravi Zacharias, der vielen von Ihnen auch ein Begriff ist. Vor einiger Zeit steckten sie Hien, so seinen Namen, ins Gefängnis und dann begann eine systematische Gehirnwäsche. Mit viel seelischem Druck. Sie drängten ihm die Schriften von Karl Marx und Engels auf. Mehr als 1,5 Jahre schwere geistige Folter, wie er das beschreibt. Und der Mann erzählt, schließlich brachten sie mich dazu, Gott zu leugnen, Monat um Monat. Nach über 1,5 Jahren schwerer mentaler Folter sagte ich dann in Ordnung, ich werde nicht mehr an Gott glauben. Ich werde leugnen, dass Gott überhaupt existiert. Und ich werde morgen, wenn ich aufwache, zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren nicht beten. Und er betete nicht. Und dann passierte es noch am selben Tag. Er berichtet, an jenem Morgen sorgte der Kommandant dafür, dass ich die Toiletten putzte in jenem Gefängnis. Der Gestank war entsetzlich, ich konnte es kaum aushalten. Und als ich jene Toiletten im Gefängnis putzte, da habe ich in den Abfallkorb geschaut. Ich sah da Papier, wo menschliche Exkremente drauf waren und ich leerte das Papier in einen Sack. Als ich aus dem Augenwinkel sah, dass eines der Blätter auf Englisch geschrieben war und ich hatte schon lange Zeit kein Englisch mehr gelesen. Ich sah mich um, aber niemand beobachtete mich. Ich befreite das Papier von all dem Schmutz und steckte es in meine Hosentasche. Und ich ging zurück in meinen Schlafraum und wartete, bis alle meine Zimmerkollegen schliefen und versteckt unter dem Moskitonetz mit einer Taschenlampe schaute ich mir dieses Stückchen Papier an. Und oben rechts stand Römerbrief Kapitel 8. Und ich fing an zu lesen, was dort stand. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirkt. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und dann, was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Und weiter. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger? Er las und las. Und sagte, die Tränen liefen mein Gesicht herunter. Ich ging auf die Knie und sagte, Herr, du lässt mich nicht mal für 24 Stunden aus deiner Reichweite. Vergib mir. Es war ja an demselben Tag, an dem er beschlossen hatte, nicht mehr zu beten. Am nächsten Tag ging er zum Kommandanten und sagte, wäre es nicht möglich, dass ich die Toiletten jeden Tag putze? Man erlaubte ihm das und seine Erwartung wurde nicht enttäuscht. Der gottlose Kommandant hatte nämlich vor einiger Zeit von Missionaren ein neues Testament bekommen und benutzt es regelmäßig. Können Sie sich vorstellen, als Toilettenpapier. Und Hien wusch das Papier, tat es in seine Tasche und brachte es weg. Und so sammelte er den ganzen Römerbrief. Hier in einem Gefangenenlager in Vietnam. Abschnitt für Abschnitt. Nach einigen Tagen, nach einiger Zeit wurde er freigelassen. Später gelang ihm die Flucht aus Vietnam. Heute dient Hien seinem Herrn in Kalifornien. Spätestens jetzt wissen Sie, dass wir heute Morgen in unserer Reihe über den Römerbrief fortfahren. Wir sind in der komfortablen Situation, eine vollständige Bibel zu besitzen, wahrscheinlich sogar mehrere Bibeln. Für uns ist der Römerbrief ständig zugänglich. Also wir können ihn nach der Schlachterbibel lesen und nach der Elberfelder Übersetzung. Wir können ihn lesen nach Luther 84. Wir können ihn möglicherweise auch lesen im griechischen Original. Und jetzt könnte ich einen ganzen Berg von Bibelübersetzungen hier neben mir aufbauen. Wir haben vielleicht ein Gideon-Testament, in dem er enthalten ist. So viele Möglichkeiten. Wir müssen nur die Seiten aufschlagen, schön sauber sind sie und wir können sie lesen, jederzeit unbedrängt, griffbereit. Wir müssen auch nicht warten, bis es Nacht wird und wir im Schein der Taschenlampe einige Sätze entziffern können. Und ich habe mich gefragt, wie groß ist unser Hunger nach dem Römerbrief? Wie viel Mühe investieren wir, um dieses Buch zu verstehen? Wie sehr sehnen wir uns danach, seine Wahrheit zu ergründen? Wie stark ist deine Hoffnung und deine Erwartung, die Stimme deines Herrn aus diesen Versen zu hören? Hier Trost zu finden und Wegweisung. Wie viel lassen Sie sich das Studium des Römerbriefes kosten? Was bedeutet es Ihnen? Wie eifrig sind Sie darin? Vor der Sommerpause waren wir bis Römer 4, Vers 16 vorgedrungen. Und Sie können das ja über unsere Homepage entsprechend als Download nutzen um den Zusammenhang zu haben. Heute setzen wir nämlich genau an dieser Schnittstelle wieder ein. Ganz kurz zur Erinnerung, damit wir alle wieder gut im Film sind. Die Schicksalsfrage des Römerbriefs heißt ja, wie wird ein Mensch mit Gott versöhnt? Wie wird ein Sünder Gottes Kind? Wie werden wir gerettet vor der Hölle in den Himmel? Und das ist ja die heiß umkämpfte Frage bis heute. Und der erste Teil des Römerbriefes, der erste Hauptteil des Römerbriefes, zeigt uns, warum Rettung nötig ist. Alle Welt steht unter Gottes heiligem, gerechten Zorn. Römer 1, 18 bis 3, 20. Der zweite Hauptteil erklärt, wie und warum uns Gott vergeben kann und dabei gleichzeitig heilig und gerecht bleibt. Das ist Römer 3, 21 bis 4, 25. Und unser Predigttext heute schließt genau diesen zweiten Hauptteil ab. Also diesen zweiten Hauptteil, wo es darum geht, wie Gott uns vergeben kann und dabei gleichzeitig heilig und gerecht bleibt. Und Paulus hat ja immer wieder betont, die Vergebung ist zu 100% geschenkt. Wir können uns Gottes Gunst nicht zu 1% selbst verdienen oder erarbeiten. Wir können das nur im Glauben ergreifen. Der Glaube ist gewissermaßen der Kanal, durch den hindurch uns dieses Geschenk, diese Gunst, diese Gnade Gottes zukommt. Die theologischen Gegner von Paulus aus dem Judentum, die hatten das bestritten, energisch. Die hatten dabei auf Abraham gepocht und so auch, sieh doch Abraham, unser Vater, der ist deshalb von Gott angenommen worden, weil er so ein frommes, religiöses Leben führte. So hat man das behauptet. Im Judentum, auch damals zur Zeit Paulus. Zum Beispiel im Buch Sirach, da steht, Abraham wurde der große Vater einer Menge von Völkern und keiner ist ihm zu vergleichen. Er hielt das Gesetz des Höchsten und wurde deshalb in den Bund mit ihm aufgenommen. Ganz klar. Und Paulus knüpft jetzt daran an und sagt, nein, Leute, auf keinen Fall, totaler Irrtum. Gerade an Abraham wird deutlich, dass auch er allein durch den Glauben zu Gott kam, durch nichts sonst. Und Leute, wenn wir Abraham schon als Kronzeugen auftreten lassen, dann ist er nicht euer Kronzeuge, sondern meiner. Dann ist er nicht Kronzeuge für Werkgerechtigkeit, sondern Kronzeuge für Rettung allein aus Glaube und Gnade. Und den Beweis führt Paulus in Römer 4. Und dabei benutzt er die ersten 16 Verse, wir haben das vor der Sommerpause gesehen, ist uns natürlich alles noch ganz präsent, um erstmal Irrtümer aufzuklären. Die ersten 16 Verse, um erstmal Irrtümer aufzuklären. Er zeigt erstmal, wodurch Abraham nicht gerettet wurde, worauf wir uns nicht verlassen können. Nicht durch gute Werke und moralische Leistungen wurde Abraham gerettet, Verse 1 bis 8. Nicht durch religiöse Rituale, wie Beschneidung oder wir könnten hinzufügen Kirchenbesuch oder Taufe oder biblischen Unterricht. Na gut, biblischer Unterricht ist kein religiöses Ritual, ist schon mehr. Aber ist auch erstmal ein religiöser Lebensvollzug. Aber dadurch wird man nicht gerettet. Nicht durch die Einhaltung von Gesetzen und Regeln. Also Paulus, das ist ganz wichtig, Leute, erklärt die Wahrheit auch dadurch, dass er ihr Gegenteil aufzeigt. Dass er sagt, was ist Irrtum, was ist Lüge. Und Leute, das ist ein ganz wichtiges biblisches Prinzip. Und das finden wir an vielen Stellen im Römerbrief und in der ganzen Bibel. Es muss Abgrenzung da sein, in einem ordentlichen, friedlichen, freundlichen Ton, aber in der Sache Abgrenzung. Neulich fragte mich ein leitender Mitarbeiter in einer christlichen Organisation sinngemäß, also sollten wir uns nicht allein auf das Positive konzentrieren? Das Falsche, das berührt uns doch gar nicht, das können wir doch links liegen lassen. Also wenn Paulus so gedacht hätte, dann wären seine Briefe höchstens halb so lang gewesen. Und ein christlicher Banker meinte vor einiger Zeit, wir müssen den Leuten nur die richtigen Geldscheine vor Augen führen, dann werden sie die Blüten, die Fälschungen schon von selbst erkennen. Nun, das klingt fromm und das ist auch gut gemeint. Aber es ist absolut nicht biblisch. Paulus und die anderen Apostel und nicht zuletzt unser Herr selbst haben sich oft und viel die Mühe gemacht, ihre Hörer auch auf die falschen Scheine hinzuweisen, ihnen auch die Blüten zu zeigen und zu erklären, warum das Blüten waren. Das ist manchmal gar nicht so leicht zu erkennen auf den ersten Blick. Und wir brauchen das offensichtlich, diese Hilfe, auch die Blüten zu erkennen. Und diese Hilfe ist umso nötiger, ihr Lieben, je ähnlicher die Fälschung dem Original ist. Also je mehr Wahrheit der Lüge beigemischt ist, umso gefährlicher ist immer die Lüge. Das dürft ihr nie vergessen. Und Paulus gibt uns dafür ein sehr klares Vorbild, auch hier in Römer 4. Paulus zeigt zunächst, wofür Abraham nicht steht. Wofür er nicht verwendet werden kann als Beispiel. Paulus deckt auf, warum sich die Gegner zu Unrecht auf diesen Stammvater berufen. Martin Lloyd-Jones hat es so schön formuliert, er hat gesagt, der Apostel hat jedes erdenkliche Gegenargument behandelt und widerlegt. Er hat das geduldig getan und Paulus hat sich dafür viel Zeit genommen. Zitat Ende. Aber das war dann die eine Seite. Und jetzt, in unseren Versen, heute, und das macht ihm offensichtlich besonders viel Freude, da zeigt uns Paulus nun, wie Abraham wirklich geglaubt hat. Und Paulus macht deutlich, dass das für uns einen ganz praktischen Nutzen hat. Er sagt nämlich am Ende dieses Textes, der Ihnen ja vorliegt auf Ihrem orangen Zettel, und den rate ich jetzt dazu zu nehmen, und noch besser ist es, wenn Sie möchten, dass Sie Ihre eigene Bibel mitbringen, Ihre eigene Übersetzung vergleichen, da können Sie sich dann gleich Notizen machen. Also ich empfehle immer sehr, auch die eigene Bibel zum Predigthören mitzubringen. Aber Sie haben den Text auch vor sich, und da sagt Paulus am Ende, Vers 23, es ist nicht allein um seinetwillen geschrieben, sondern auch um unseretwillen, denen es zugerechnet werden soll, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten. Also Paulus sagt, das ist auch für uns geschrieben. Abraham ist auch für die Jugendlichen aus dem biblischen Unterricht der BEG wichtig. Das gilt uns auch. Also Abrahams Glaube ist nicht nur eine Sache der Geschichte damals, sondern wir brauchen denselben Glauben, den gleichen Glauben wie Abraham, ihr Lieben. Abraham ist eine starke Illustration dafür, was wahrer Glaube bedeutet. Und es ist, als ob Paulus uns jetzt sagen wird, Leute, jetzt seht genau hin, wie Abraham geglaubt hat. Und dann beschreibt er in diesen Versen das Wesen von Abrahams Glauben. Und das alte Lied, was wir heute als Kinderlied gesungen haben, das liegt theologisch vollkommen richtig. Und das ist eigentlich auch der Titel unserer Predigt heute. Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Das ist die Überschrift zu unserer Predigt heute. Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Was kann dem geschehen, der solchen Glauben hat? Was also ist das Wesen? Was sind die Kennzeichen von Abrahams Glauben, die Paulus uns hier zeigt? Wie soll unser Glaube aussehen? Welchen Glauben will Jesus dir schenken? Darum geht's. Und wir wollen jetzt diesen Text miteinander im Zusammenhang lesen. Ab Vers 16 nochmal, wo Paulus über Abraham sagt, der ist unser aller Vater, wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker, vor Gott, dem er, nämlich Abraham, geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft, dem, was nicht ist, dass es sei. Er, also Abraham, hat geglaubt auf Hoffnung, wo nicht zu hoffen war. Dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist, nämlich 1. Mose 15, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war. Also er war schon fast 100, weil er fast 100-jährig war. Und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Und darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden, dass es ihm zugerechnet worden ist, aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, sondern auch um unseretwillen, denen es zugerechnet werden soll, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben, also ans Kreuz gegangen, und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Herr Jesus, nun bitten wir dich, dass du uns hilfst, wirklich zu erkennen, wie Abrahams Glaube auch unser Glaube sein soll und wer du bist. Amen. Eine erste Beobachtung mal ist, dass Paulus hier von einem starken Glauben bei Abraham spricht. Ist Ihnen das aufgefallen? An anderer Stelle berichtet ja die Bibel davon, dass unser Glaube oft schwach ist, dass er angegriffen ist. Auch Abrahams Glaube war nicht immer stark, aber hier steht, er hatte einen starken Glauben. Er ist ein Modell für uns. Und die Frage ist, wie wird unser Glaube stark? Wie wird dein Glaube stark? Gott will dir einen starken Glauben schenken, auch wenn du manchmal Zweifel hast, genauso wie ich auch. Auch wenn wir uns manchmal ganz wackelig fühlen in unserem Glauben, wie Abraham auch. Und trotzdem will er uns einen starken Glauben schenken. Das wollen wir fragen. Und noch was fällt hier von Anfang auch an auf, dass Paulus argumentiert, dass Paulus Gründe nennt. Also Leute, Abrahams Glaube ist nicht ein Sprung ins Ungewisse, so ein religiöser Existenzialismus, ein Sprung ins dunkle Loch. Man springt mal los und hofft, dass man irgendwo nicht zu hart aufkommt, sondern Abrahams Glaube ist das nicht, er ist begründet. Hier in Vers 21 habt ihr das gemerkt, da steht, er wusste aufs Allergewisseste. Er wusste aufs Allergewisseste. So einen Glauben hat er. Da steht nicht, ja, er hat so ein bisschen gehofft und gedacht, na, hoffentlich geht das alles gut. Er wusste aufs Allergewisseste. Abrahams Glaube ist begründet. Abrahams Glaube ist nicht das Gegenteil von Denken oder Wissen. In der Schlachterübersetzung steht hier, er war völlig überzeugt. Er war völlig überzeugt. Das war sein Glaube. Und wir fragen Abraham, was wusstest du? Wodurch wurde dein Glaube stark? Abrahams Glaube war durch und durch realistisch. Man kann aufgrund dieser Verse sogar sagen, Abrahams Glaube war ein berechnender Glaube. Ich werde gleich sehen, was ich damit meine. Und darum werden wir jetzt für den Rest unserer Predigt dieser einen Frage nachgehen. Womit hat Abrahams Glaube gerechnet? Inwiefern war Abrahams Glaube ein berechnender Glaube? Was hat Abrahams Glaube einkalkuliert? Und den ersten Hinweis, den finden wir gleich in Vers 17. Da zitiert Paulus zunächst Gottes Versprechen aus 1. Mose 17, Vers 5, nämlich, dass Abraham zum Vater vieler, vieler Völker werden wird. Und dann fährt er fort, Abraham glaubte dem Gott, der die Toten lebendig macht und ruft, das, was nicht ist, das es sei. Und ihr Lieben, das ist das erste Wesensmerkmal des Glaubens, das Jesus auch dir schenken will. Das erste Wesensmerkmal lautet, starker Glaube rechnet mit Gottes lebensspendender Schöpfermacht. Das ist das erste. Starker Glaube rechnet mit Gottes lebensspendender Schöpfermacht. Abraham glaubte dem Gott, der die Toten lebendig macht. An welchen Gott glaubst du? Wenn ich zum Beispiel beim Friseur begründen will, warum ich Christ bin, ist das in der Regel ein guter Ansatzpunkt. Dass man sagen kann, wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann ist hier etwas in dieser Welt geschehen, was nirgendwo sonst geschehen ist. Und wenn das stimmt, und so haben wir ja letzte Woche auch den Philosophen Werner Heisenberg zitiert, Heidegger zitiert, der gesagt hat, wenn Jesus von Nazareth wirklich von den Toten auferstanden ist, hat Heidegger gesagt, wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, dann ist jede naturwissenschaftliche Erkenntnis vorletztlich. Dann müssen wir mit viel, viel mehr rechnen, als wir uns bisher vorstellen konnten. Also, und wir haben es ja noch viel leichter als Abraham, weil die Auferstehung Jesu bereits passiert ist. Bei Abraham lag das ja noch in der Zukunft. Woher wusste sogar Abraham, dass Gott die Toten lebendig macht? Offensichtlich hatte es Gott ihm offenbart. Und wir haben ja von Jesus einen total interessanten Hinweis über Abraham, der ist vielen bestimmt schon mal aufgefallen, als der Jesus mit den Pharisäern seiner Zeit diskutiert hat. In Johannes 8. Da hat der Herr Jesus in Johannes 8, Vers 56 gesagt, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Ist doch interessant. Jesus sagt, Abraham sah meinen Tag und er hat sich darauf gefreut. Also Abraham wusste von Jesus, sagt Jesus selbst. Und das ist schon sehr erstaunlich. Das hat Gott ihm offensichtlich offenbart. Und diese Gewissheit, dass Gott auferwecken kann, blitzt auch an anderen Stellen des Alten Testamentes immer wieder auf. Zum Beispiel in 5. Mose 32, Vers 39, sagt Gott, ich kann töten und lebendig machen. Ich kann schlagen und ich kann heilen. Oder in 1. Samuel 2, Vers 6, da sagt Gott, der Herr tötet und er macht lebendig. Der Herr führt herab zu den Toten und er führt wieder herauf. Also, auf diesem Grund ruhte Abrahams Glaube. Und das sieht man wohl auch in der kritischsten Situation seines ganzen Lebens. Daran hat ja die Lesung erinnert, die wir vorhin gehört haben, aus Hebräer 11. Da heißt es in Hebräer 11, Vers 17, durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er doch schon die Verheißung empfangen hatte. Überlegt mal, was das heißt. Gott stellt den Abraham auf die Probe. Das erschüttert uns. Er soll seinen einzigen Sohn Isaak, seinen einzigen echten Sohn Isaak, den er von Sarah hat, als Opfer darbringen. Wie soll das gehen? Leute, was war das doch für ein Drama gewesen, bis er diesen Sohn endlich erst bekommen hatte? Diese lange Geschichte, dass Gott ihn erst versprochen hat. Und dann haben Abraham und Sarah gewartet und sie haben Gott geglaubt und es hat sich nichts getan und dann hat sich doch was getan. Und dann ist Sarah schwanger geworden und dann haben sie diesen Sohn endlich bekommen und Gott hat gesagt, das ist der Sohn der Verheißung und es wird ein großes Volk daraus werden. Und der Retter, der Messias, wird darauf kommen und dann sagt Gott plötzlich, opfer den. Das muss ihn total geschockt und verwirrt haben. Der Gott der Bibel erlaubt eigentlich keine Menschenopfer. Im Unterschied zu den ganzen Heiden ringsherum. Der Gott der Bibel verbietet Menschenopfer. Und jetzt soll Abraham seinen eigenen Sohn opfern, und zwar seinen einzigen Sohn, einzig, in dem Sinne einzigartig. Na klar, der hatte noch den anderen Sohn, den Ismael, den er mit der Magd Hagar gezeugt hatte. Und Sarah hat ihn noch dazu angestiftet, seine richtige Frau. Aber Isaak war der, der von Gott versprochen war, der dem alten Ehepaar geschenkt worden war. Und Gott hatte doch zugesagt, dass er durch Isaak die Segenslinie fortsetzen würde, dass daraus mal der Retter, der Messias kommen sollte. Und jetzt den einzigen, den Isaak töten? Aus dem ein großes Volk werden sollte? Widerspricht Gott sich da nicht selbst? Einerseits hat er verheißen, dass aus Isaak das große Volk entsteht. Andererseits soll Abraham ausgerechnet diesen Hoffnungsträger töten. Wie soll man das noch aushalten? Wie passt das zusammen? Ist auf Gott überhaupt noch Verlass? Diese Fragen haben sich dem Abraham bestimmt aufgedrängt. Aber er hat Gott geglaubt. Und dann hat Abraham schlicht eins und eins zusammengezählt. Wenn auch unter Schmerzen. Der echte Glaube rechnet. Und er hat gesagt, okay, einerseits verlangt Gott diese Opferung, das eins, und dann die andere eins. Zugleich verspricht er aus Isaak, der zu dem Zeitpunkt noch keine Kinder hatte, der war ja noch klein, einmal ein großes Volk zu machen. Dann bleibt im Grunde genommen nur eine Möglichkeit, nämlich Gott wird ihn von den Toten wieder auferwecken. Und so schreibt es der Hebräerbrief. Er dachte, gut, Gott kann von den Toten wieder auferwecken. Dann wird er also den Isaak wohl wieder auferwecken. Und dann sagt der Hebräerbrief noch, deswegen bekam er ihn auch als Gleichnis dafür wieder. Also versteht ihr, wie Abraham gedacht hat, ganz nüchtern. Er hat gesagt, Gott will beides, dass ich ihn opfere und dass daraus mal ein großes Volk wird. Also wird Gott einen Weg finden, wie man die beiden Dinge miteinander kombiniert. Und die einzige logische Möglichkeit ist die Auferweckung von den Toten. So hat sich Abraham das vorgestellt. Er hat Gott vertraut. Und das ist die Logik des Glaubens. Der Glaube rechnet mit Gottes lebensspendender Schöpfermacht. Der Glaube kapituliert nicht vor der herrschenden Macht des Todes. Nun, Gott hat dann in diesem speziellen Fall doch noch einen anderen Weg gewählt, um dem Abraham seinen geliebten Isaak wiederzugeben. Das wisst ihr. Er musste ihn dann doch nicht opfern. Gott hat ihm dann dieses Opfertier quasi zugeführt. Aber in jedem Fall war diese Rückgabe des Sohnes ein Zeichen, ein Signal, ein Gleichnis dafür, dass Gott jede noch so ausweglose Situation überwinden kann. Merkt ihr das? Gott kann sogar den Tod besiegen. Gott ist stärker als der Tod. Es gibt keine Macht in deinem Leben, und wenn du dich auch noch so sehr vor ihr fürchtest, die stärker sein könnte als Gott. Starker Glaube rechnet mit Gottes lebensspendender Schöpfermacht. Er kann den Tod nicht immer umgehen, aber er muss nicht verstummen, hilflos vor dem Tod einknicken. Und dann sagt Paulus, zeigt sich Gottes Schöpfermacht auch noch an einem anderen Punkt. Er kann den Tod überwinden, er kann Leben auferwecken. Und schaut mal, was da noch steht in Vers 17. Gott ruft das, was nicht ist, dass es sei. Gott kann aus nichts Leben machen. Schon lange vor Abraham hatte Gott ja offenbart, dass er diese Welt aus dem Nichts geschaffen hat. Die Theologen nennen das Creatio ex nihilo, also die Schöpfung aus dem Nichts. Und auch diese Gewissheit zieht sich durch das Alte Testament. Jesaja 48, Vers 13. Meine Hand hat die Erde gegründet und meine Rechte hat den Himmel aufgespannt. Ich rufe und alles steht da. Gott schafft die Welt aus dem Nichts. Oder denkt an Jeremia 32, Vers 17. Ach Herr, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft. Gottes Kraft reicht, um das alles zu machen. Jeremia 32, Vers 17. Und so wie Gott in der Vergangenheit die Welt aus dem Nichts erschaffen hat, so kann seine Schöpfermacht, weiß Abraham, auch in Zukunft dem Abraham die Völker und Nachkommen schenken, die Gott ihm versprochen hat und von denen jetzt weit und breit noch nicht zu sehen war. Gott kann es. Was er verspricht, das tut er. Und Leute, das war die solide Grundlage für Abrahams Glauben. Er wusste einfach, mit welchem Gott er rechnete. Das war kein blinder Glaube, das war ein sehender Glaube. Das war kein dummer Glaube, das war ein schlauer Glaube. Und ich frage dich, mit welchem Gott rechnest du? Mit welchem Gott rechnest du? Ist es der Gott, der in seiner Schöpfermacht alles Leben spenden und allen Tod überwinden kann? Dann der nächste Schritt. Kann man wirklich sagen, dass Abrahams Glaube realistisch war? Kann man das wirklich sagen? War ihm denn nicht klar, wie offensichtlich alle menschlichen und biologischen Indizien gegen ihn sprachen? Moment mal, sagt Paulus, du, auch damit rechnet der Glaube. Und das ist der zweite Punkt. Starker Glaube rechnet nicht nur mit Gottes lebensspendender Schöpfermacht, sondern starker Glaube, und das ist der zweite Punkt, rechnet mit menschlichen Hindernissen. Klar, auch damit rechnet starker Glaube. Seht mal, wie ehrlich Paulus das in Vers 18 und 19 schreibt. Da sagt er über Abraham, er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nicht zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah. Mit anderen Worten, er sah, dass er ein alter Knacker war. Ja, weil er schon erstorben war. Weil er schon fast 100-jährig war und auf den erstorbenen Leib seiner Frau, die war auch nicht viel jünger, die Sarah. Das ist nicht mehr das Alter, in dem man normalerweise schwanger wird. Das ist nicht mehr das Alter, in dem man normalerweise noch große Völkerschaften zeugen kann. Das ist zu spät. Das waren die sichtbaren Fakten. Das ist das, wo wir sagen, nach menschlichem Ermessen läuft hier nichts mehr. Starker Glaube, sagt Paulus, der rechnet damit. Der sieht das. Der verschließt nicht die Augen vor der Wirklichkeit. Abraham sah. Der war auch nicht blind. Starker Glaube ist das Gegenteil von dieser Kopf-in-den-Sand-Methode, ja? Die Wissenschaftler nennen das Eskapismus, also Flucht in eine Scheinwelt, Flucht aus der Realität. Ihr kennt das wahrscheinlich, dieses Äffchen. Nicht sehen, nichts hören, nichts sagen. Da schreien sie alle. Das ist Eskapismus, das ist Flucht. Das ist Kopf in den Sand gesteckt. Das ist bloß nicht auf die Realität schauen. Nicht sehen, nicht hören, nicht sagen. Aber Abraham war das Gegenteil. Und Paulus sagt, Leute, nach menschlichem Ermessen war da nichts mehr zu hoffen, Vers 18. Der Gegensatz war einfach zu krass. Der Graben war einfach zu tief zwischen dem, was Gott versprochen hatte und dem, was Abraham an diesem Tag sah und erlebte. Der Gegensatz war einfach zu krass. Überleg doch mal, was hatte Gott denn dem Abraham gesagt? Und Vers 18 erinnert daran und zitiert nochmal 1. Mose 15. Gott hatte dem Abraham gesagt, sieh dir die Sterne an, in ihrer Vielzahl. Also es war nicht so ein Sternenhimmel wie über Hannover, sondern im Orient. Da werdet ihr erschlagen von der Fülle. Und er sagte, so groß wird deine Nachkommenschaft sein. Und an einer anderen Stelle hat er ihm den Sand am Meer gezeichnet und gesagt, sieh dir die Sandkörner an. So viele Nachkommen sollst du haben. Dein eigenes Volk, weitere Völker werden durch dich gesegnet werden. Das war die Verheißung. Tja, und Abraham? War da der alte Abraham, die alte Sarah? Das war's. Und er sah das. Starker Glaube rechnet mit menschlichen Hindernissen. Nichts tat sich. Und in seiner Verzweiflung, da hat Abraham sich zwischenzeitlich so in diese kleine Lösung geflüchtet, ihr wisst das. Da hatte die Sarah ihm gesagt, dann nimm dir meine Magd, die Hagar, und zeuge mit deren Kind. Da wurde dann der Ismael draus. Aber er hat bald gemerkt, das war auch eine Sackgasse, das war nicht Gottes Weg. Und Paulus beschreibt schonungslos die Situation, wo Abraham endgültig wusste, was Sache war. Hier in Vers 19, da heißt, er sah auf seinen eigenen Leib und auf den von Sarah. Und damit war alles klar, da war nichts mehr zu erwarten. Und Leute, jeder von uns kennt solche Situationen, wo er sagt, es geht nichts mehr. Mit dem Problem wird nichts mehr, das ist aus. Es ist vorbei. Das sieht der Glaube. Menschlich, nach menschlichem Ermessen kommt da nichts mehr. Aber Gott hat einen Weg. Und ihr müsst überlegen, zu dem Zeitpunkt hatte Abraham ja schon seinen neuen Namen, was die Sache noch viel schlimmer machte. Was bedeutet denn Abraham? Vater vieler Völker. Vater vieler Völker. Und man kann sich vorstellen, dass ihm dieser Name inzwischen schon peinlich war. Ja, dort im Orient, da wurde viel palavert und Abraham war ja reich und wenn Kaufleute durch das Land zogen, dann machten sie dort Stationen bestimmt bei ihm und tränkten ihre Viecher an seinen Quellen. Und bei den Orientalen, da gab es ein Palaver. Wie ist denn dein Name? Wie heißt du denn, Chef, hier? Abraham. Oh, Abraham. Vater der vielen Völker. Toll, wie viele Söhne hast du denn? Bitte schön, nehmt doch bitte diese schöne Quelle da, ja? Das war die Situation. Vater der vielen und er war ganz allein. Und irgendwann wurde ihm dieser Name peinlich. Und trotzdem, sagt Paulus, wurde er nicht schwach im Glauben. Warum? Trotzdem schmiss er nicht alles über den Haufen. Warum? Was hat ihn bewahrt? Und damit kommen wir zum dritten und letzten Wesensmerkmal, das den Glauben Abrahams prägte und das Jesus auch uns einprägen will. Also wir hatten gesehen, erstens, starker Glaube rechnet mit Gottes Lebensspender Schöpfermacht. Zweitens, starker Glaube rechnet mit menschlichen Hindernissen. Er sieht das. Und drittens und letztens, starker Glaube rechnet mit Gottes Verheißung. Leute, das ist herrlich. Und ihr seht das hier in Vers 20 und 21, wie Paulus das schreibt, er zweifelte nicht an der Verheißung durch den Unglauben, sondern er wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Und hier seht ihr, dass Paulus das, ja, man darf sagen, wie ein Sandwich anordnet. Ihr wisst, was ein Sandwich ist. In der Mitte, also Vers 20b und 21a, da steht, er wurde stark im Glauben, er wusste aufs Allergewisseste. Das liegt drin in dem Sandwich. Und außen drumrum, in Vers 20a und in Vers 21b, da steht, er zweifelte nicht an der Verheißung. Er wusste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Also, man kann sagen, sein starker Glaube, seine Gewissheit ist eingebaut wie ein Sandwich in die Klammer dieser Verheißung Gottes. Ja, drumherum ist die Verheißung Gottes. Das hält alles zusammen. Und diese Verheißung macht seinen Glauben gewiss und stark. Er zweifelte nicht an der Verheißung. Er wusste, was Gott verheißen hat, das kann er auch tun. Denn, Vers 17, er ist ja der Gott, der die Toten auferweckt und der alles schaffen kann. Leute, das ist total logisch. Er zweifelt nicht an der Verheißung, denn... Wie geht es los? Er ist der Gott, der stärker ist als der Tod und alle anderen Mächte. Er kann aus dem Nichts alles machen. Leute, an das klammert sich Abraham. An das, was Gott ihm gegeben hat. Und das ist seine Verheißung. Aus menschlicher Perspektive war das nicht viel. Aber im Licht der Ewigkeit war es völlig genug. Und Martin Lloyd-Jones hat gesagt, das ist so typisch für den Glauben. Er sagt, was Abraham hatte, nicht mehr als das nackte Wort Gottes. Und er sagt, das gilt immer für den Glauben. Das ist eines seiner besonderen Kennzeichen. Diese Nacktheit ist ein typisches Kennzeichen des Glaubens. Wir haben das nackte Wort. Denkt man das Beispiel aus Vietnam. Welche Kraft hat dieser Papierschnipsel aus Römer 8 entfaltet? Überlegt mal, was dieser Papierschnipsel aus Römer 8 für eine Kraft entfaltet hat. Weil es das Wort Gottes war. Weil es die Verheißung war. Dort in den Sanitäranlagen des Gefängnisses. Dieser Papierschnipsel hat ausgereicht, um den Mann zum Glauben zurückzubringen, um ihm die Hoffnung wiederzugeben, um ihm Gottes Gegenwart gewiss zu machen. Hat der Papierschnipsel aus dem Klo, entschuldigt bitte, ausgereicht, weil er Gottes Verheißung enthielt. Versteht ihr? Darin steckte Gottes Verheißung und der Herr hat es dem Hien geschenkt, dass er dieser Verheißung glauben konnte. Welche Kraft hat Gottes Verheißung? Leute, das war nicht Psychologie. Das war nicht irgendein psychologischer Vorgang, dass ihm das da den Mut irgendwie zurückgegeben hätte, weil ihn das an was von früher erinnert hätte oder so ein Quatsch. Also, wenn man erstmal gefangen ist, wenn man erstmal festsitzt in der Sanitäranlage eines Gefängnisses, dann hilft einem keine Psychologie mehr. Dann hilft nur noch Gott selbst. Der wirkt mit der Kraft seiner Verheißung, so wie er es dort getan hat. Und das meint Paulus, wenn er an anderer Stelle mal sagt, in 2. Korinther 5, Vers 7, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir leben im Glauben, wir klammern uns an die Verheißung, heißt das. Das heißt nicht, dass das ein blinder Glaube ist. Das heißt nicht, dass das Eskapismus ist, denkt an das Äffchen. Das heißt nicht, dass wir uns in irgendeine wirre Illusion hineinsteigern. Sondern der Glaube rechnet. Der Glaube rechnet nüchtern. Der Glaube rechnet nüchtern mit Gottes Verheißung. Das sagt Paulus, wir leben im Glauben, weil wir wissen, dieser Gott ist der Gott, der die Toten auferweckt und der dem, was nicht ist, rufen kann, dass es sei. Das ist die Wahrheit, Leute. Und damit, und das müsst ihr unbedingt noch mitnehmen, damit passiert zum Schluss etwas Herrliches. Man muss wirklich sagen, das ist wirklich herrlich, denn indem der Glaube sich so an die Verheißung klammert, tut er genau das, was unserem Herrn gebührt und worüber unser Herr sich freut. Er gibt Gott die Ehre. Er lässt Gott Gott sein. Und das sagt Paulus hier am Ende von Vers 20. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Und die Reformatoren haben so schön gesagt, Gott die Ehre geben heißt Gott, Gott sein zu lassen. Wodurch geben wir Gott die Ehre? Dadurch, dass wir ihm vertrauen und dadurch, dass wir ihm zutrauen, alles zu tun, was er verspricht. Dadurch geben wir Gott die Ehre. Vertrauen bedeutet, du ehrst Gott für seine Treue und Liebe. Du glaubst, dass er dich lieb hat und dass er wirklich für dich sorgt und dass er seine Verheißung auch wirklich einlöst. Das bedeutet Vertrauen. Und Zutrauen bedeutet, du rechnest damit, dass Gott stark genug ist, auch alles zu tun, was nötig ist für dich. Dass Gott stark genug ist, dir jede seiner Verheißungen zu erfüllen. Und wenn du ihm das glaubst, dann gibst du Gott die Ehre. Und darum bekräftigt Vers 21 nochmal die gleiche Haltung, nur mit anderen Worten. Da steht, er war fest davon überzeugt, was Gott verspricht, das kann er auch halten. Klar, weil er Gott ist. Denn er ist ja, Vers 17, der Gott, der die Toten auferweckt und der dem, was nicht ist, ruft, dass es sei. Merkt ihr, das ist die Grundlage für alles. Er ist doch schließlich Gott. Und damit beantwortet Paulus uns am Ende, wie wir stark werden im Glauben. Warum wurde Abraham stark im Glauben? Entschuldigt, heute ist keine Schule, aber einmal müssen wir Grammatik machen an dieser Stelle. Er wurde stark im Glauben, ist sozusagen der vollständige Satz. Das finite Verb, würde der Lateinlehrer sagen. Und dann kommen zwei Partizipien, die dem untergeordnet sind und die erklären, wodurch er stark wurde im Glauben. Nämlich, indem er Gott die Ehre gab, das ist Partizip 1. Und Partizip 2, indem er fest davon ausging, dass Gott die Macht hat, seine Verheißung zu erfüllen. So wurde er stark. Und ihr merkt, diese beiden Partizipien, die ergänzen sich gegenseitig. Wie gab er Gott die Ehre? Indem er fest davon ausging, dass Gott die Macht hat, seine Verheißung zu erfüllen. Und was tat er dadurch, dass er fest davon ausging, dass Gott die Macht hat, seine Verheißung zu erfüllen? Er gab Gott die Ehre. Die beiden Partizipien erklären sich gewissermaßen gegenseitig. Und das heißt, ganz einfach und ganz praktisch, wenn du Gott ehrst, wenn du Gott glaubst, dass er Gott ist, wenn du Gott das abnimmst, dass er stärker ist als alles und dass er seine Stärke für dich einsetzt, der du zu ihm gehörst, dann gibst du Gott die Ehre. Und es ist egal, ob du 13 bist oder 93, dann gibst du Gott die Ehre. Und das ist es, was er von dir und von mir will. Und wisst ihr, es ist das Kernproblem der unbekehrten Menschen. Und es ist der innerste Herzschlag der Gottlosigkeit. Und es ist das Kennzeichen des natürlichen Menschen, dass er Gott genau diese Ehre verweigert. Das ist das eigentliche Kennzeichen der Gottlosigkeit. Und das beschreibt ja Paulus im ersten Kapitel vom Römerbrief, wo er die ganze Sünde so darstellt und entlarvt. Was sagt er da über die normalen Menschen? Vers 21, Römer 1, Vers 21. Obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott geehrt. Und ihm nicht gedankt. Sie haben ihnen die Ehre verweigert. Und dann steht in Römer 1, Vers 23, und sie haben stattdessen die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen. Das heißt, sie haben Gott die Ehre verweigert und dafür ihren eigenen Götzen und sich selbst die Ehre gewissermaßen zugeschustert. Sie haben die Kreatur vergöttert. Und das ging bis dahin, dass sie sich vor den Mechanismen von Selektion und Mutation, vor diesen sogenannten Instrumenten der Evolution niedergeworfen haben. Selektion heißt Auslese und Mutation ist Veränderung des Erbmaterials, das meistens zu negativen Folgen führt. Und sie haben sich vor Selektion und Mutation auf die Knie geworfen und haben gesagt, ihr habt uns das Leben geschenkt. Du Selektion, du Mutation, ihr seid die Erschaffer des Lebens. Ihr seid die Erschaffer der menschlichen Intelligenz. Mutation und Selektion, wir verbeugen uns vor euch, weil wir euch die Entwicklung zum Menschsein verdanken. Leute, das ist genau, was Paulus beschreibt. Sie haben Gott die Ehre verweigert. Und sie haben dem Geschöpf und den vergötzten Ideologien stattdessen die Ehre gegeben. Und für diese Krankheit zum Tode gibt es nur eine Heilung. Diese Krankheit zum Tode, die kann nur Gott heilen. Dadurch, dass er uns den Glauben schenkt, den Abraham hatte. Diesen Glauben, der alles von Gott erwartet. Diesen Glauben, der alles Gott zutraut. Diesen Glauben, der Gott allein die Ehre gibt. Und dieser Glaube wirft sich in die Arme des Herrn Jesus. Dieser Glaube flüchtet sich zum Kreuz, das ja die Grundlage für dieses ganze Kapitel hier ist. Dieser Glaube baut seine ganze Zukunft auf das Wunder, das Jesus am Kreuz von Golgatha für uns verbracht hat. als er die Strafe getragen hat für meine Schuld, als er alles gesühnt hat, als er Gottes Gerechtigkeit vollkommene Genüge getan hat. Und darum fasst Paulus in den letzten beiden Versen nochmal das ganze Geschehen am Kreuz zusammen, in Vers 24 und Vers 25. Also nochmal, Leute, der Glaube Abrahams, der sucht und der findet seine Stärke nicht in sich selbst, sondern allein im Herrn Jesus. Dieser Glaube, der klammert sich mit beiden Händen, dieser Glaube, der hängt sich mit ganzem Herzen an die Verheißung, an das Versprechen, das Jesus uns in seinem Wort schenkt. Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Was kann dem geschehen, der solchen Glauben hat? Und am Ende sagt Paulus, er ruft uns das gerade zu. Schaut hin, wie gut ist es bei Abraham ausgegangen. Vers 22, darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit zugerechnet worden. Also der Glaube ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Das ist nochmal ein Zitat aus 1. Mose 15, das zieht sich wie ein Refrain durch dieses ganze Kapitel. Und das heißt ganz einfach, ganz schlicht, Abraham hat sich ganz auf den Herrn verlassen. Abraham hat ihm ganz vertraut. Abraham hat alles vom Herrn erwartet. Und das ist der starke Glaube, den er auch dir schenken will. Jesus will dir diesen Glauben schenken, diesen rechnenden, vernünftigen, nüchternen Glauben. Der Glaube rechnet mit Gottes Lebensspender, Schöpfermacht, ja. Abrahams Glaube rechnet mit menschlichen Hindernissen, ja. Er schaut auf Abraham und Sarah, 190, der eine 100, der andere 90, und sagt, da geht menschlich nichts mehr. Aber drittens, der Glaube rechnet mit Gottes Verheißung. Und zu dieser Verheißung gehört ja nicht nur die Nachkommenschaft bei Abraham, sondern auch dieser ganz große Horizont, dass Gott ihm gesagt hat, durch dich werden einmal alle Völker zum Glauben gerufen werden. Aus dir wird der Messias kommen, der für alle Menschen die Rettung bringt, die sich im Glauben zu ihm wenden. Und deshalb konnte Jesus auch sagen, Abraham sah meinen Tag. Er sah das noch nicht mit letzter Klarheit. Abraham konnte das noch alles nicht mit der gleichen Klarheit sehen wie wir. Wir sind viel, viel besser dran als Abraham, Leute. Deswegen haben wir viel, viel weniger Entschuldigung, Jesus nicht zu glauben. Aber was er sah, was Gott ihm schon gezeigt hat, das hat er geglaubt. Und damit hat er dem Herrn die Ehre gegeben. Und diesen Glauben hat Gott ihm angerechnet. Der Glaube ist gewissermaßen der Kanal, durch den die ganze Gnade Gottes in sein Leben reinfloss. Und so ist es auch bei uns. Er hat gesagt, dafür schreibe ich dir alles gut, Abraham, für den Glauben, dass du mir vertraut hast, worauf du eigentlich kein Anrecht hättest. Aber du hast mir vertraut. Du hast mir alles zugetraut. Du hast dein ganzes Leben in meine Hand gelegt. Und dafür schreibe ich dir alles gut, was du sonst nicht verdient hättest. Für dieses Vertrauen hat Gott ihm gut geschrieben, was ich Abraham niemals hätte verdienen können. Er hat gesagt, du bist mein Kind, ich vergebe dir deine Sünden, du kommst in den Himmel, du kannst jeden Tag mit meiner Fürsorge rechnen. Es hat ihm alles gut geschrieben. Und so macht das mit uns. Er sagt, wenn du mir glaubst, dann gehörst du untrennbar zu mir. Dann erkläre ich deine Sünden für vergeben. Dann schreibe ich dir alles gut, was eigentlich nur Jesus gehört. Aber ich schreibe es dir gut. Ich schreibe es auf dein Konto, obwohl es eigentlich nicht hingehört. Aber jetzt gehört es dahin. Und genauso sagt Paulus, wie Gott es bei Abraham gemacht hat, macht er es mit uns. Dass es ihm zugerechnet worden ist, Vers 23, ist wahr, aber es ist nicht allein um seinetwillen geschrieben, sondern auch um unseretwillen, denen es zugerechnet werden soll, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen, das heißt um unserer Rettung willen, auferweckt. Wir haben denselben mächtigen Gott wie Abraham. Dieser Gott verdient alle Ehre. Du darfst ihm alles zutrauen. Du darfst ihm hundertprozentig vertrauen. Und dann will Gott auch dir diesen Glauben anrechnen zur Gerechtigkeit. Gott will dir gut schreiben, was du dir niemals verdienen könntest, was ich mir niemals verdienen könnte. Aber er will es dir gut schreiben, weil Jesus dich lieb hat und weil du Jesus vertraust und weil dieser heilige Gott dich um Jesu willen genauso liebt. Und wenn du dich an ihn klammerst, und dann lässt er dich nie mehr los. Und wenn du dir klar machen willst, was da passiert ist, was das bedeutet, wenn du Jesus anrufst, dann möchte ich dich zum Schluss nochmal an diese wunderbare Geschichte erinnern, die viele von uns wahrscheinlich schon mal gehört haben. Aber sie erklärt im Grunde genommen, was Paulus hier in den letzten Versen sagt. Was das heißt, jemandem etwas gut zu schreiben, etwas zuzurechnen. Ein reicher Vater, so sagt diese Geschichte, hatte seinen geliebten Sohn im Krieg verloren. Und ein überlebender Kriegskamerad des Sohnes war Laienmaler, also er war nicht so ein Riesenweltkünstler, aber er konnte malen, wie vielleicht auch einige von euch. Und er hatte dem Vater ein Bild geschenkt, das er im Krieg von dessen Sohn gemalt hatte. Das war kein Rembrandt, aber der Vater hielt das Bild seines verstorbenen Sohnes in Ehren. Einige Zeit später starb der Vater. Und wie das Testament es vorsah, wurde seine ganze wertvolle Gemäldesammlung versteigert. Da waren wertvolle Schinken drin in dieser Gemäldesammlung von Rubens, von Rembrandt, von Dürer, von Tizian. Das erste Bild aber, das bei der Auktion versteigert werden musste laut Testament, sollte das Porträt des Sohnes sein. So hatte der Vater das festgelegt. Der Tag der Versteigerung kam. Das erste Bild wurde aufgerufen. Es war das Bild dieses Sohnes von diesem Laienmaler. Wer will es ersteigern? Peinliche Stille entstand. Keiner wollte es haben. Nur der Hausangestellte, der den Sohn sehr, sehr gern gehabt hatte. Der kratzte seine wenigen Münzen zusammen, die er zum Monatsende noch hatte. Und was er da zusammenkratzte, das gab er hin und er sagt, ich will es haben. Ist sonst noch jemand da? Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Es gehört Ihnen. In dem Moment wird die Auktion unterbrochen. Und der nächste Abschnitt des Testaments wird verlesen. Und dort heißt es, wem mein Sohn so viel wert ist, dass er sein Bild ersteigert, dem schenke ich mein gesamtes Kunstvermögen. Und damit war die Auktion beendet. Der Vater schenkt alles durch den Sohn. Versteht ihr, das ist hier gemeint. Das bedeutet gutschreiben, anrechnen. Wer den Sohn liebt, wer Jesus glaubt, dem schenkt der Vater alles. Seine ganze Gerechtigkeit, seine ganze Vergebung, alle Schätze des Himmels. Und genau das meint Paulus hier in diesen letzten Versen. Er sagt, Gott will uns alles zurechnen. Er will dir alles gutschreiben. Er will dir alles schenken. Seine ganze Gerechtigkeit mit allem, was dazugehört. Auch wenn du es nicht verdient hast und ich es auch nicht verdient habe. Wenn wir nur an seinen Sohn glauben und das, was er am Kreuz für uns getan hat. Und darum ist das hier geschrieben, nicht nur um Abrahams Willen, sondern auch um unseretwillen, denen es zugerechnet werden soll, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen, das heißt um unserer Rettung willen, auferweckt. Glaub diesem Jesus. Der Vater schreibt dir alles gut. Amen.